Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Ja, hallo, Herr Lüthi. Wie geht's Ihnen?
Ja, ja, man kann nicht klagen. Oder muss man heutzutage? Es klagen ja alle.
Ja, man muss heute, ist es angesagt, dass man klagt.
Es gehört zum guten Ton.
Ja, über alles und über jeden, nur nicht über sich selber.
Aha.
Naja, Mann, Frau ist nicht selber schuld.
Also, dann klage ich jetzt über diese Folge. Sie ist sowas von philosophisch und tiefschürfend und depressiv. Ist das genug?
Nein. Also, Sie bekommen noch kein Rezept für Antidepressiva von mir.
Oh.
Ja, aber Sie haben recht. Die Folge ist eine Herausforderung.
Ja.
Und da können wir zu zweit klagen. Ich habe mich darin versucht, aber die ist so vielschichtig. Und auch die Mimik und die Aussagen der Bilder ist wirklich spannend.
Ja, aber die Stimmung zu beschreiben ist extrem schwer. Also ich denke, wir müssen öfters zwischen den Szenen mal so einen kurzen Halt machen, um das Ganze ein bisschen genauer zu beschreiben, stimmungsmäßig.
Der Titel ist ja Jäger und Gejagte, heißt in Englisch Pop Squad.
Was ich komisch finde.
Es stimmt irgendwie nicht, hä?
Also was hat Pop Squad mit Jäger und Gejagte zu tun? Obwohl ich Jäger und Gejagte eigentlich ein guter Titel finde für diese Folge.
Ja.
Also mit Pop Squad kann ich sehr wenig anfangen.
Ich denke, das hat mit der Population zu tun, mit der Bevölkerung.
Ja, aber Squad ist ja nicht Vernichter oder irgend sowas.
Ist ja verniedlicht dann, oder?
Squaddy.
Squaddy. Erschieß mich, Squaddy. Naja, haben wir schon vorgegriffen. Ja, und die Symbole sind ja klar. Ein Auge, ein Hut und ein kleiner Dinosaurier.
Ja, okay. Also Hut und Dinosaurier, klar. Auge?
Mhm.
Was ist das Auge?
Habe ich nicht herausgefunden. Sie?
Ich habe da lange davor gesessen und mir das überlegt. Und das Einzige, was mir so in den Sinn kam, ist so quasi diese Aufsicht. Also dieser Detektiv, Briggs, war so eher mit seinem Team, diese Gesellschaft zu überwachen, dass sie sich nicht fortpflanzt.
Mhm.
Das darf man ja schon vorgeben. Dass so quasi dieses überwachende Auge und darum auch dieses aufgerissene Auge irgendwie, das war die einzige Interpretation, die ich da rein interpretieren konnte.
Man könnte auch sagen, wir haben das so intensiv angeschaut, dass plötzlich ein Auge im Symbol erschienen ist.
Sie meinen, das ist unser Auge?
Gut, es wäre dann noch etwas gerötet.
Ein bisschen gerötet, total rot unterlaufen. Und eigentlich müsste es viereckig sein. Man bekommt ja vom Fernsehen schauen so viereckige Augen, sagt man.
Also ich habe meine Augen sind im 16:9 Format. Ja, wie kann man dann... Sondern folgendes fängt an. In engen, verregneten Häuserschluchten stehen zwei Polizeifahrzeuge mit Blaulicht vor einer Türe. So das stimmungsmäßig, so wie eine Endzeitstimmung, es regnet.
Bei Ihnen ist Regen Endzeitstimmung? Und das im Herbst?
Ja, da haben wir Nebel.
Also Sie sind schwer depressiv in dieser Jahreszeit.
Ja, definitiv. Also vor allem mit der Folge... Ich habe mich dann wirklich in die Stimmung versetzt von der Folge, habe aber auch noch keine Medikamente bekommen. Aber vielleicht am Ende der Folge geht das dann.
Nach dieser Folge auf jeden Fall.
Ja, man sieht eine der Hauptfiguren oder die Hauptfigur, das ist der Detektiv Briggs. Der hat einen Hut und einen langen Mantel und er tritt durch die Türe. Ihm kommt ein Polizist entgegen mit einer Maske und führt einen Mann brutal ab. Eine Stimme aus dem Funk ertönt.
Das war's. Raus hier.
Während Detektiv Briggs durch den Augenscan identifiziert wird, hört man im Hintergrund eine Stimme.
Ma'am, bitte beantworten Sie meine Fragen.
Ach, Herr Lüthi, jetzt ist mir gerade klar geworden, warum das Auge.
Wieso?
Augenscan.
Ah, ja gut, also das findet ja nur ganz am Anfang einmal statt und nachher nicht. Ist das ein Eigenwert?
Ja, denk schon, doch.
Da gefällt mir die Aussage, unsere Augen durchs viele Anschauen besser.
Gut, okay. Detektiv Briggs betritt den düsteren Wohnraum, wo weitere Polizisten alles durchsuchen.
Ma'am, bitte konzentrieren Sie sich. Je mehr Informationen Sie uns vorenthalten, desto schlimmer geht es für Sie aus. Wie lange leben Sie hier? Ma'am, wissen die Hausbesitzer, dass Sie hier leben? Sagen Sie uns, wer Ihnen sonst noch hilft.
Detektiv Briggs sieht sich in der ärmlichen Wohnung um. Die Frau antwortet verängstigt.
Bitte.
Gibt es hier noch weitere Familien?
Die Taschenlampe wird auf die Frau im Morgenmantel gerichtet. Die Frau mit weinerlicher Stimme.
Hören Sie auf.
Ma'am, Sie wissen, was Sie hier tun, ist illegal.
Die Frau mit flacher Stimme.
Mir schadet noch niemanden. Wir versuchen nur zu überleben.
Detektiv Briggs öffnet den Kühlschrank. Darin sind nur wenige Lebensmittel, welche nicht mehr taufrisch sind. Er schließt die Türe wieder und Officer Pendle treibt die Kinder aus dem Zimmer und sagt:
Na los, raus hier! Na los!
Sie geht auf Briggs zu und sagt:
Das war's. Sie waren alle hier, als wir reingestürmt sind. Scheiße, ich glaube nicht, dass diese Kinder jemals Sonnenlicht gesehen haben.
Briggs zündet sich eine Zigarette an. Officer Pendle geht zu einer Kommode und bemerkt:
Siehst du das? Die haben aus einer Schublade ein Kinderkörbchen gemacht.
Detektiv Briggs geht zu ihr und sagt mit gleichgültiger Stimme:
Einfallsreich. Hast du alle fotografiert?
Officer Pendle nimmt ihr Tablett und gibt es Briggs mit den Worten:
Ja, hier.
Briggs blättert sich durch die Fotos in der Familienbeerdrucken.
Gut.
Ein kleiner Junge steht vor Briggs und schaut ihn interessiert an. Briggs gibt das Tablett an Pendle zurück und sagt:
Na gut, nimm sie mit, ich kümmere mich um die Kinder.
Pendle wendet sich der Frau zu und sagt:
Gut, also dann kommen Sie mit.
Officer Mantus, der maskierte Polizist, bei der Frau befiehlt ihr:
Hoch mit dir!
Und packt die Frau brutal am Arm und schleift sie aus der Wohnung. Dabei flucht er sie an mit:
Bewegung!
Die Frau wehrt sich so gut sie kann und wendet sich an Briggs um mit:
Bitte, Sir, wir machen hier doch überhaupt nichts falsch. Wir versuchen zu überleben.
Pendle schreit ihr hinterher:
Raus!
Während die Frau von Mantus rausgeschleppt wird, schreit sie weiter:
Es sind doch nur Kinder!
Mantus ruft genervt:
Ruhe!
Die Frau im Gang schluchzt noch:
Ich mach doch ihr Frühstück! Ich mach doch ihr Frühstück!
Die Tür zur Wohnung fällt zu. Briggs steht mit ausdruckslos Miene im Raum. Er dreht sich zu den Kindern um. Der kleine Junge hat einen grünen Stoffdinosaurier im Arm und schaut Briggs mit großen Augen an. Briggs zieht eine Waffe und entsichert sie. Mit ausdrucksloser Stimme bemerkt er:
Entschuldigt, Kinder.
Der kleine Junge streckt ihm seinen grünen Stoffdinosaurier entgegen. Briggs zielt mit der Waffe auf den Jungen und drückt ab. Danach sitzt Briggs in seinem Wagen und fliegt dann davon.
Die erste Szene ist schon, also ja.
Heftig.
Eigentlich kann man das, was die Erzählstimme jetzt irgendwie gesagt hat, den Vorgang, als Briggs den Jungen erschießt, das sind so viele Emotionen im Film, so viele, das kann man gar nicht beschreiben.
Ja, es ist eigentlich eine absolut furchtbare Tat. Ich fand es nämlich noch faszinierend, wie dieser Briggs gezeichnet wurde. Einerseits ja total teilnahmslos, ja, ist halt ein Job, so in dem Stil. Mhm. Und trotzdem kam irgendwie so kein einfacher Job auf jeden Fall. Mhm. Also man hat schon irgendwie gemerkt, er ist nicht wirklich Fan von diesem Job, aber macht ihn einfach.
Und genau in dem Moment, als der Junge ihm seinen kleinen grünen Stoffdinosaurier entgegenstreckt, da geht ihm einiges durch den Kopf, das sieht man dann im Film.
Also ich fand es sehr eindrücklich, dieses Kind, weil der ist derart süß gezeichnet, in den verliebt man sich doch sofort, wenn man den sieht.
Ja, genau.
Gerade das macht diese Szene so absolut furchtbar.
Ja, herzzerreißend eigentlich.
Ja, also dass er diese Kaltblütigkeit besitzt, da abzudrücken. Mhm. Der Junge, der seinen Dinosaurierin zustreckt, ja, interessiert, hoffnungsvoll. Dieser Briggs drückt einfach ab.
Und der kleine Junge hofft natürlich mit dem Überreichen des Dinosauriers, dass er ihn verschont. Irgendwie spürt er das.
So ein Freund machen irgendwie, weil der bekommt ja nicht wirklich mit, was diese Waffe soll, aber so irgendwo merkt, spannender Mann irgendwo oder wichtiger Mann, wie kann man mit dem Freund machen? Ich schenke ihm mal so mein Dino.
Also ich musste dann irgendwo tief Luft holen.
Ich musste mich zwingen, zum ersten Mal dann das weiterzusehen. Also ich fand, oh nee, das brauche ich nicht.
Ja, und was dann irgendwie passend war, ist, dass Briggs wirklich im Auto gesessen ist und sich das Ganze irgendwie auch noch Zeit brauchte, um das, was er jetzt gerade gemacht hat, ja, in Distanz zu bekommen.
Was ihm ja nicht wirklich gelingt. Aber da kommen wir ja noch drauf. Gehen wir zur zweiten Szene.
Das Auto steigt in den grauen, verregneten Himmel. Ein Funkspruch ertönt.
Möglicher 808 in der Stadt beim Angel Tower. Mutter und Vater bewaffnet. Beherbergen zwei nicht registrierte Nachkommen. 730 East Mountain Ecke Central. Vierergruppe Alter 8 bis 10. Situation geklärt. Erbitte Entsorgungseinheit.
Briggs sieht auf das Tablet das Foto des Kindes, das er gerade erschossen hat, und dreht es um. Das Auto steigt weiter hoch und kommt über die Wolkendecke, wo die Häuser nicht mehr nur Ruinen sind. Ein Gesang erfüllt den Himmel. Briggs Polizeiauto umkreist einen Tower, an welchem man die Lifte fahren sieht. Der Gesang kommt von einer rot gekleideten Sängerin. Während ihres wunderschönen Solos schreitet sie eine mächtige Treppe herunter ihrem Publikum entgegen. Briggs betritt den Raum und bewundert die Sängerin. Als die Sängerin ihren Vortrag beendet hat, erntet sie großen Applaus. Eine Champagnerflasche wird entkorkt. Briggs schreitet zur Terrasse. Die Sängerin folgt ihm und nimmt seine Hand. Alice, die Sängerin, freut sich, dass sie Briggs sieht und sagt:
Ich dachte schon, du würdest es nicht mehr schaffen.
Er antwortet ihr erfreut:
Wie könnte ich das verpassen?
Sie fragt interessiert:
Hat es dich aufgehüllt?
Was? Der Einsatz?
Sie führt ihn weiter auf die Terrasse. Briggs antwortet ihr mit monotoner und gleichgültiger Stimme:
Die üblichen Verrückten, nur Vermehrer. Sie waren nicht bewaffnet oder so etwas. Leicht.
Alice entgegnet mit tiefer Überzeugung:
Also ich könnte mir nicht vorstellen, die Reach-Behandlung einfach so einzustellen. Wieso sollte man all dieses hier aufgeben? An der Perfektion dieses Solos habe ich 20 Jahre gesessen.
Briggs nimmt ihre Hand und sagt mit verliebter Stimme:
Und es ist so wunderschön, Alice, einfach wunderschön.
Alice macht einen Knicks für das Kompliment und fährt fort.
Keine Kinder kriegen ist wohl ein kleiner Preis für die eigene Unsterblichkeit.
Er schaut zu den vielen Gästen und sagt mit nachdenklicher Stimme:
Naja, es können nicht immer mehr Leute zur Party kommen, wenn sie keiner verlässt.
Sie antwortet ihm mit verführerischer Stimme:
Da wir gerade davon sprechen, ich bekomme morgen meinen Nachschub. Bringst du mich hin?
Briggs antwortet nach kurzem Überlegen:
Ja, klar, was soll's. Angel kann mich vertreten.
Alice flüstert, während sie ihm einen Kuss auf die Lippen haucht:
Sehr gut.
Briggs schaut ihr tief in die Augen:
Ganz ehrlich, wenn wir nicht ewig leben würden, würde ich dich heiraten.
Sie antwortet:
Wenn wir nicht ewig leben würden, würde ich mich von dir schwängern lassen.
Briggs scheint erstaunt über ihre Aussage. Doch Alice bricht in Gelächter aus und sagt:
Dein Gesicht, sei doch nicht so ernst.
Die Gastgeberin schreitet zielstrebig auf Alice zu und plappert:
Da ist sie ja, Alice Schätzchen, du musst sofort mitkommen. Es wird nicht protestiert.
Sie nimmt Alice an der Hand und führt sie zurück zu den Gästen. Die Gäste applaudieren, als sie Alice sehen, und auch Briggs klatscht. Die Gastgeberin ruft in die Menge:
Meine lieben Freunde, ein Hoch auf Alice. Es war vor allem ihre Darbietung von Dulupos befürchtetem Solo, durch die unsere Inszenierung bei den Kritikern hervorragend angekommen ist. Über ein Jahrhundert.
Bei diesen Worten betrachtet Briggs plötzlich seine Hände und sieht, dass er vom erschossenen Jungen noch Blutspritzer auf den Fingern hat. Alice badet sich im Applaus und Anerkennung. Briggs erinnert sich zurück an den letzten Einsatz. Er sieht die Wohnungstüre aufgehen, sieht im Wechsel seine Freundin und die Kinder in der Wohnung. Vor seinem inneren Auge sieht er nochmals die Szene mit dem Jungen und dem grünen Dinosaurier, als er ihn erschießt. Der Dinosaurier fliegt durch die Luft. Die Gastgeberin überreicht Alice einen grünen Stoffdinosaurier und ruft:
Die Bezwingerin der Dinosaurier!
Alice hebt ihre Trophäe hoch, so dass sie alles sehen können. Es ist der gleiche Dinosaurier wie von dem kleinen Jungen.
Das habe ich nur teilweise kapiert.
Was haben Sie nur teilweise kapiert?
Wieso ist Alice die Bezwingerin der Dinosaurier? Nur weil sie dieses schwierige Lied gesungen hat?
Ja, weil das noch niemand geschafft hat.
Aha. Also der Vergleich Dinosaurier finde ich irgendwie komisch. Also klar, es gehört zur Story und so weiter und so fort, logisch. Also jemanden als die Bezwingerin der Dinosaurier zu bezeichnen. Also eine zierliche, wunderschöne Frau, die wunderschön singt. Eine Bezwingerin von Dinosaurier stelle ich mir jetzt doch vor, das ist so eine 2 Meter große Frau, etwa 1,50 breit, 160 Kilo schwer, so mit einem Schwert in der Hand. Und so stelle ich mir jetzt eine Bezwingerin von einem Dinosaurier vor und nicht eine Sängerin. Also das ist doch eine Beleidigung, oder nicht?
Ja, vielleicht kann sie mit ihrer Stimme auch Glas zerspringen lassen und die Dinosaurier halten das nicht aus. Könnte ja sein, könnte ja sein.
Ja, ist es in diesem Fall ein Kompliment? Doch nicht wirklich, oder?
Ja, aber wir sehen in der Einstellung die Zweiklassengesellschaft, den Leuten, die ja offenbar lange leben, denen ist langweilig.
Ja, und als Trophäe ein grüner Stoffdinosaurier zu überreichen einer Sängerin. Ich weiß nicht, also irgendwie. Ja gut, vielleicht sammelt sie diese Dinger und so weiter. Mhm. Sehr wertvoll oder sowas können die ja nicht sein, sonst hätte dieser Junge in den Slums ja keinen solchen Dino gehabt.
Ja, aber offenbar haben sie doch einen gewissen Wert. Wenn man der Sängerin eine rote Rose schenken würde, die hält natürlich nicht so lange. Vielleicht haben sie auch gar keine Blumen mehr.
Ja, aber irgendein Glaspokal, also ein Stoffdinosaurier, naja, also ich finde das komisch. Anyway, ist ja egal, passt zur Story, ja.
Genau, machen wir eins weiter, oder? Mhm.
Alice liegt in einem Behandlungsstuhl, wo sie Infusionen bekommt. Rix hat immer noch Flashbacks. Sie fragt ihn.
Alles in Ordnung?
Rix antwortet zögernd.
Ja, ich brauche nur mal eine Pause.
Alice lächelt ihn an und sagt,
nimm meine Hand.
Er legt seine Hand in die ihre und die Infusion beginnt in ihrem Körper zu fließen. Sie atmet verzückt ein. Man sieht, wie sie sich wieder verjüngt. Die Fältchen verschwinden und die Pupillen weiten sich. Nach der Behandlung, die beiden fliegen mit dem Polizeiauto über die Stadt. Sie gleiten schwerelos durch die Wolken. Alice beugt sich zu Briggs rüber und will ihn küssen und flüstert.
Ich fühle mich so unglaublich gut.
Briggs scheint nicht in der Stimmung zu sein und fragt,
was? Gleich hier?
Sie küsst ihn auf den Hals und sagt mit verführerischer Stimme,
oh ja, gleich hier. Du weißt genau, was ich nach der Behandlung immer will.
Briggs, gar nicht bei der Sache, versucht ihr auszuweichen.
Alice, warte kurz. Warte kurz.
Sein Blick fällt auf den grünen Dino, die sie von der Gastgeberin bekommen hat. Briggs schiebt Alice unsanft auf den Beifahrersitz zurück mit den Worten,
hör auf!
Alice irritiert.
Hey!
Briggs merkt, dass das nicht ganz angemessen war und sagt geknickt,
entschuldige.
Alice irritiert.
Geht's dir gut?
Er antwortet nachdenklich.
Ja, aber ich kann das nicht. Nicht hier und jetzt.
Sie ist enttäuscht und macht es sich mit den Worten auf dem Sitz bequem.
Langweilen.
Was ich noch komisch finde, ist dieses Auto. Also einerseits fliegt es, also hochmodern und so weiter, aber innen ist es ja so 40er Jahre Ami-Schlitten.
Ja, mit so einem roten Kunststoff oder Kunstleder.
Also in der Zukunft wird die 40er Jahre der Amis wieder modern, scheinbar.
Offenbar.
Den Zeichnern ist nichts Gescheiteres eingefallen. Auch die Kleidung und so weiter von ihm, also das ist ja auch so irgendwo so 20er, 30er Jahre, oder?
Ja, ja, es ist so sehr mit dem Trenchcoat und dem Hut.
Ja, so der typische Detektiv halt.
Genau. Ja, und er kommt dann immer mehr unter Druck. Man merkt in der Szene, dass ihn das mehr beschäftigt, als ihm lieb ist.
Ja, also so einfach ist es scheinbar nicht, Kinder zu erschießen. Also nicht, dass mich das wundern würde, aber ja, also auch in dieser Geschichte nicht.
Mhm. Ich denke, nach der ersten Szene, wenn man die überwunden hat, wird es auch spannend. Also man sieht wirklich, dass er noch ein Mensch ist und nicht einfach völlig abgebrüht oder abgestumpft. Da passiert was in dem Moment.
Ja, seine innere Zerrissenheit. Was ich mich einfach gefragt habe an diesem Punkt, ist natürlich, also er ist ja was Höheres. Mhm. Dementsprechend wird das Kinder umbringen nicht das erste Mal gewesen sein. Mhm. Wieso verfolgt ihn jetzt gerade dieses Kind jetzt so stark?
Weil er einen grünen Dino hatte.
Also der Dino ist der Beeinflusser, nicht das Kind.
Ich denke, der Dino ist der Trigger.
Aha, spricht ja nicht sehr für Briggs.
Nicht sehr, aber meine auch für sie spricht nicht viel.
Was für Alice?
Ja.
Ach, sie ist einfach eine oberflächliche Tussi.
Genau. Sie genießt einfach ihren Ruhm und fertig ist,
ja,
für sie ist und das macht, was sie will, wird dann einfach abgekantelt.
Bei ihr weiß ich jetzt nicht, wie alt das sie ist, aber später haben wir ja noch andere Personen, die ihr Alter zugeben, also mehrere 200, 300 Jahre alt. Und daran gehe ich jetzt mal davon aus, weil sie ja 60 Jahre investiert hat in dieses Solo, dass sie wahrscheinlich auch nicht irgendwo so ist, wie sie aussieht, also nicht mehr 20, sondern ja auch über 100 wahrscheinlich. Nach dieser Lebensspanne nicht mehr Lebensweisheit zu haben als das, also dieses, wie heißt dieses Medikament?
Müsste ich nachgucken.
Retsch, irgend sowas. Egal, das scheint scheinbar auch auf die Hirnzellen zu wirken.
Ja.
Weil so blöd kann man nach 100 Jahren nicht sein.
Nein. Was mich auch erstaunt hat, dass er als offenbar leitende Funktion hat, als Polizist sie als Freundin hat.
Wieso hat sie das gewundert?
Er wird ja nicht jung gezeichnet.
Nehmen wir mal an, er ist da vielleicht auch 300, 400 Jahre alt. Für das sieht er ja natürlich relativ noch jung aus, oder?
Ja, stimmt. Also wenn ich jetzt 300 Jahre alt wäre und so aussehen würde, okay, wäre ich einverstanden.
Also ich weiß nicht, ob man sich das auswählen kann, wie jung das man aussieht oder sonst irgendwas. Aber er als Polizist will ja nicht irgendwo wie ein 20-Jähriger aussehen, weil das hat ja zu wenig Einfluss, zu wenig Respekt. Nicht?
Kann sein, ja.
Wie alt schätzt man ihn? So etwa 40, 45, so?
Ja, so etwa so, ja. Ja, der nächste Einsatz steht schon vor der Türe, oder?
In einer düsteren Gasse steht ein vermummter Polizist. Pentel und Briggs kommen aus dem Haus. Sie sagt:
Es hat die ganze Zeit geweint. Sie wussten nicht, was sie damit machen soll. Sie waren einfach nicht in der Lage, es zu beruhigen. Und die Nachbarn haben es gehört.
Briggs zündet sich gleichgültig eine Zigarette an. Pentel fährt fort:
Sie dachten, es wäre der Hund. Ich meine, was dachten die Scheißvermehrer, was passiert? Allein der Lärm, der diese Dinger machen.
Briggs schafft es aber nicht, das Feuerzeug in Gang zu bringen. Pentel nimmt ihm das Feuerzeug aus der zitternden Hand und zündet ihm die Zigarette an. Sie fährt hämisch fort.
Ich weiß nicht, ob die Absetzung von Reach sie dumm werden lässt oder ob sie so auf die Welt kommen.
Im Hintergrund wird ein Mann im weißen Hemd von der Polizei abgeführt. Einer der Polizisten befiehlt mit rauer Stimme:
Na los!
Der Mann im weißen Hemd wendet sich Briggs zu und ruft:
Du Scheißkerl, Kindsmörder!
Die Polizisten müssen den Mann zu zweit festhalten. Einer der Polizisten ruft:
Ja, schon gut!
Der Mann schlägt den Polizisten in den Unterleib und ruft:
Du Feigling!
Er greift sich die Waffe des anderen Polizisten. Der Polizist ruft aufgeregt:
Er hat eine Waffe!
Der Mann im weißen Hemd zielt auf Briggs und ruft:
Du verficktes Monster!
Er schießt, doch einer der Polizisten kann vom Boden aus auch eine Waffe zücken und erschießt den Mann. Der Mann prallt gegen das Polizeiauto. Die Kugel, welche Briggs galt, streift ihn im Gesicht. Um Haaresbreite wäre der Schuss im Kopf gelandet. Pentel wendet sich geschockt Briggs zu.
Alles gut, Briggs? Der Typ hätte dir beinahe den Kopf weggepustet.
Der Polizist nimmt die Waffe des Mannes und ruft:
Waffe gesichert!
Briggs schaut fast teilnahmslos auf den erschossenen Mann. Pentel fragt:
Hey, was ist denn los? Briggs?
Es donnert noch zum Dauerregen und im Polizeiauto sieht Briggs sichtlich erschüttert. Er sieht Flashbacks vom letzten Einsatz mit dem Jungen, welcher ihm den grünen Dino entgegenhielt. Er sitzt eine Zeit lang benommen im Polizeiauto und muss tief durchatmen. Dabei schaut er sich im Rückspiegel seine Wunde an und sieht den grünen Dino auf der Rückbank. Es scheint so, als würde der Dino ihn verfolgen. Er nimmt den Dino in die Hand und schaut ihn gedankenversunken an. Untersucht ihn und da sieht er eine Etikette mit der Aufschrift Ipswich Sammlerstücke. Sein Blick schweift in die Weite.
Also hier merkt man schon, hier stimmt Größeres nicht mit Brix. Mhm. Weil seine Reaktion auf diesen Mann, der da abgeführt wurde, also er hat ihn einfach total teilnahmslos angeschaut und hat eigentlich gar nichts gemacht. Und auch als er fast erschossen wurde, er hat ihn einfach weiter angeschaut. Also dieser Brix ist irgendwo nicht mehr so ganz bei sich selbst.
Er ist sehr abwesend. Und auch, dass er fast erschossen wurde, irgendwie lässt er sich treiben, scheint es mir.
Mhm. Dieser Mann, der da abgeführt wurde oder respektive erschossen wurde, war das der aus der ersten Szene oder ist das ganz eine neue Figur?
Das ist eine ganz neue Figur. Mhm. Die Nachbarn hat ja gemeldet, dass da Kinder sind.
Ja, einfach nur, weil der Brix scheinbar kennt. Also Brix scheint ja irgendwie bekannt zu sein.
Ja, aber ich denke eher so, dass er wahrscheinlich mitbekommen hat, wie er die Kinder erschossen hat.
Also das heißt ja, dass Brix ja schon länger und viele Kinder erschossen hat, sonst würde er ja nicht diesen Ruf haben.
Genau.
Und dann kommt natürlich wieder bei mir die Frage, Moment, und jetzt wegen einem Dino?
Mhm, aber der verfolgt ihn ja.
Ja, ein Dino? Ein Stoff-Dino?
Ja.
Größere Sorgen hat der Mann nicht.
Das ist immer seine Sorge.
Naja, ich begreif's nicht.
Was auch noch interessant ist, wie die Leute bezeichnet werden. Also die Eltern von den Kindern werden als Vermehrer bezeichnet. Mhm. Und die Kinder werden nicht als Kinder benannt, sondern als Dinger.
Finde ich noch logisch. Also diese Reaktion von diesen Polizisten, die sind sich natürlich schon irgendwo bewusst, was sie im Endeffekt machen.
Mhm.
Müssen das abstrahieren. Die ist wahrscheinlich wichtig für das innere Seelenheil. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, auch Totengräber oder sonst irgendwas, die zum Beispiel Leichen waschen müssen und so weiter, also eine abstrakte Beziehung zu denen haben. Obwohl es für die ja natürlich noch schwierig ist, weil die reden ja nachher mit den Hinterbliebenen und so weiter und so fort, müssen da hohe Anteilnahme zeigen. Aber wenn sie die Leiche waschen und herrichten, dürfen sie ja keine Anteilnahme haben, sonst dreht man ja durch.
Genau, ich halte das mit dem Computer auch so.
Sonst würden sie ihn dauernd aus dem Fenster schmeißen.
Nee, ich würde wahrscheinlich, dass der Computer mich verlässt oder mich im Stich lässt oder was auch immer. Ich abstrahiere das schon.
Ah, jedes Mal, wenn er abstürzt und so weiter, fühlen sie sich verlassen.
Genau.
Okay.
Darum abstrahiere ich das. Er hat ja das Etikett gesehen und geht dann zum Laden.
Die Kamera schwenkt auf das Ladenschild Ipswich Collectibles. Brix erscheint aus einer Seitengasse vor dem Laden, er schaut sich um und eine Kinderpuppe mit Rissen im Gesicht erscheint im Bild. Dann weiter Kinderspielzeuge. Man hört an den Schritten, wie Brix den Laden betritt. Brix schaut sich alle Dinosaurier-Stofftiere an. Eine Frau im hellbeigen Kleid kommt mit einem Spielzeug zur Verkäuferin und stellt es auf die Theke.
Oh ja, das ist ein ganz fantastisches Stück.
Brix schaut zur Theke und sieht eine große Holzeisenbahn.
Man würde nie denken, dass es über 200 Jahre alt ist.
Die Frau, welche den Zug kauft, und Brix Blicke treffen sich.
Verkaufen die sich gut?
Nein, nicht sehr gut, eher schlecht.
Die Käuferin verlässt mit Unbehagen den Sammlerladen. Brix schaut der Käuferin nach.
Es gibt nicht viele Menschen, die so etwas sammeln. Nicht mehr.
Ja, natürlich.
Möchten Sie noch die anderen Dinosaurier ansehen?
Nein, ich bin kein Sammler.
Brix verfolgt die Frau im hellen Kleid, welche auf einer fliegenden Vespa davongleitet. Er geht aus dem Laden und sieht ihr nach.
Ja, auch hier haben wir ganz alte Sachen. Vespa, die fliegt.
Ja, witzig, so eine hätte ich gern.
Wäre schön für Zürich, oder?
Ja, absolut. Also sehr praktisch auf jeden Fall.
Ja.
Also diese Szene, es geht ja eigentlich nur darum, zu zeigen, dass diese Dinos eben Sammelstücke sind. Aber dieser Laden ist eigentlich recht hübsch gemacht. Das ist so ein uralter Tante-Emma-Laden, vollgestopft mit tausend Dinge, wo ich fand, oh, da möchte ich hin. Mhm. Da herumzustöbern und all diese Dinge anzusehen und so weiter. Ah, das wäre so schön. Dieser Laden hat mir sehr gefallen.
Aber die Szene ist nicht nur damit zu zeigen, dass es Sammlerstücke sind oder dass Dinos gesammelt werden, sondern ist auch der Übergang zur nächsten und Schlussszene. Weil die Frau, die den Zug kauft, hat eine wichtige Rolle im Schluss.
Ist das so wichtig, dass die vorher im Laden drin war und diesen Zug gekauft hat?
Ja, sonst hätte sie ja nicht verfolgen können.
Ja, klar, aber es hätte ja auch eine Sammlerin sein können.
Ja, aber sein Bürsinn sagt, dass es nicht so ist.
Der große Detektiv merkt sofort, dass das nicht so ist.
Ich sehe den Spielzeug dann als Bridge von der Szene 4 zur Szene 6.
Passt alles und ist schön gezeichnet. Die Szene stört mich überhaupt nicht. Hätte man auch weglassen können. Hätte auch sonst funktioniert.
Ich weiß nicht, ob die eine gewisse Zeitspanne füllen müssten.
Ja, es ist eine relativ lange Folge mit 18 Minuten.
Ja, vollgestopft mit Informationen, Emotionen. Kommen wir zur Schlussszene. Hm?
Die Kamera schwenkt auf ein Landhaus, halb zerfallen, welcher an einer Felswand steht. Briggs sitzt im Polizeiauto mit einer Zigarette und beobachtet es. Er bläst heftig den Rauch aus und sieht nachdenklich aus. Er steigt aus dem Wagen und schreitet auf das Haus zu. Er betritt die Veranda und zieht seine Waffe. Die Türe steht offen und er betritt vorsichtig das Haus. Seine Schritte hallen auf dem Bretterboden und sieht rechts in einem Zimmer ein kleines Kind, das sich den neu gekauften Zug holt. Die Kamera schwenkt zur Frau im hellen Kleid. Die Laute des Kindes zaubern ein Lächeln auf ihr Gesicht. Briggs tritt in den Türrahmen und die Frau realisiert es. Er macht einen weiteren Schritt in die Küche und das Knarren des Holzbodens verrät ihn. Die Frau wendet sich erschrocken um und nimmt das Kind schützend in den Arm. Angstvolle Spannung ist im Raum. Die Frau atmet heftig.
Schon gut, setzen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen.
Zögernd geht die Frau auf den Tisch zu, das Kind immer noch schützend im Arm und setzt sich. Briggs schreitet ebenfalls auf den Tisch zu, legt die Waffe auf den Tisch und setzt sich auch. Die Frau knöpft sich die Bluse auf und Briggs legt den Hut auf den Tisch. Sie fängt an, das Kind zu stillen. Etwas peinlich berührt wendet Briggs den Blick von ihr ab.
Zigarette?
Nein.
Ach klar, ist wohl nicht gut für das...
Stößt einen Seufzer aus, weil er das Wort für das Kind nicht findet. Er steckt das Zigarettenpäckchen wieder ein. Eine Stille erfüllt den Raum, nur durch das Atmen erfüllt.
Wieso machen Sie das?
Sie schaut ihn an.
Wieso kriegen Leute wie Sie weiter diese Kinder?
Wieso? Weil ich nun mal nicht so selbstverliebt bin, dass ich immer und ewig leben möchte?
Er stocken die Worte.
Sie nennen das Leben? Das hier? Und das hier ist eingesperrt?
Sie, Ihr Name ist Melanie.
Sie setzt das Kind auf den Boden, welches auf eine Tasse zugeht, diese betrachtet und die Tasse weitererkundet. Briggs schaut dem Kind zu. Die Frau schaut ihn an und sagt,
Sie lächeln ja.
Sie ist süß.
Sie fühlen etwas, oder?
Briggs senkt den Blick zu Boden.
Also muss Ihnen doch klar sein, dass das hier auf keinen Fall geht.
Ich lebe jetzt schon seit 218 Jahren. Ich habe so viel gesehen. Zu viel. Aber durch Sie erscheint mir alles neu. Ich liebe es, die Welt durch die kleinen Augen zu sehen.
Melanie zeigt auf einen metallig grünen schimmernden Käfer, der auf dem Boden spaziert.
Sie strahlen. In Ihnen sehe ich das Leben, nicht den Tod, wie in Ihren.
Briggs lauscht nachdenklich den Worten und Melanie fängt den Käfer mit der Tasse ein.
Ich erinnere mich an Ihren ersten Schritt. Ich erinnere mich an Ihr erstes Lachen. Ich erinnere mich, als Sie das erste Mal Mami gerufen hat.
Melanie lässt den Käfer wieder frei.
Ich erinnere mich an den Moment, weil mir klar ist, dass ich davon nicht viele erleben werde.
Melanie hebt den Kopf und schaut Briggs an. Sie steht auf, geht mit ihren kleinen Beinen zum Tisch und will was. Briggs zieht die Waffe weg.
Sie mag ihren Hut.
Briggs greift ihn und gibt ihn Melanie. Melanie sagt mit Gesten, dass sie den Hut ihm aufsetzen möchte. Sie hält ihm den Hut hin und Briggs versucht, den Hut zu fassen. Melanie zieht ihn mit einem Lachen weg. Die Luft ist mit Magie erfüllt. Briggs schaut die Frau fragend an.
Das ist ein Spiel. Sie möchte den Hut wieder auf ihren Kopf setzen.
Briggs lächelt, beugt sich vor. In dem Moment versucht die Frau, die Waffe zu fassen. Briggs reagiert sehr schnell und packt die Frau schmerzhaft am Arm. Es kommt auf einen kurzen Kampf. Er dreht ihren Arm nach hinten, presst sie mit dem Knall auf den Tisch und hält die Waffe an den Kopf. Melanie fällt hin und fängt an zu weinen. Briggs richtet die Waffe auf Melanie. Das Kind weint herzzerreißend.
Nein, nein, sie ist doch noch ein Kind.
Melanie weint immer noch und Briggs schaut die Waffe an.
Bitte, bitte erschießen Sie sie nicht. Bitte erschießen Sie mich statt Sie. Ich mach Platz. Na los. Erschießen Sie mich.
Plötzlich lässt Briggs sie los und verlässt schnellen Schritten, beinahe fluchtartig die Küche. Die Frau kann es nicht fassen, hebt die weinende Melanie hoch, um sie zu trösten. Briggs Schritte klingen auf dem Holzboden, als er das Haus verlässt. Es regnet wieder und er steht nachdenklich an der Türschwelle. Er hebt den Kopf und sieht Pentel auf dem Gelände mit der Waffe in der Hand. Beide schauen sich an. Da hört Pentel das Kind weinen. Briggs schaut kurz nach hinten und stellt sich dann bestimmt Pentel in den Weg. Es kommt zu einem Duell, welche beide blitzschnell mit ihrer Waffe abfeuern. Pentel fällt mit einem gezielten Schuss zu Boden und Briggs wird verletzt. Er knallt gegen die Hauswand, welche von seinem Blut notgefärbt wird. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und stöhnend torkelt er die Treppe aufs Gelände und geht auf Pentel zu, welcher mit einem japsenden Geräusch versucht, Luft zu kriegen. Als er bei ihr ist, macht sie den letzten Atemzug. Briggs lässt die Waffe zu Boden fallen, läuft unsicher weiter, hebt den Kopf, lässt den Regen auf sein Gesicht prassen. Er öffnet die Augen und sein Blick fällt auf all die Gebäude, welche nur noch Ruinen sind, bevor er mit einem Seufzer zu Boden fällt. Die Kamera schwenkt in den Himmel, wo Regenwolken und blauen Himmel sich die Sicht teilen. Ende.
Ein dramatisches Ende.
Ja.
Aber auch irgendwie ein logisches.
Ja, es ist eine saubere Story, alles drum und dran, alles okay, wenn man einfach tiefer nachdenkt. Also er hat sicher ja vorher schon sehr viele Kinder umgebracht. Jetzt dieser Dino hat ihn irgendwie aus dem Tritt gebracht und Melanie hat ihm jetzt den Rest gegeben, irgendwie.
Ja, ich denke sogar, dass vielleicht nur noch weitergeht. Also er hat ja die Melanie am Leben gelassen. Und weil ja die Bevölkerungszahl gleichbleibend sein muss, hat er sich entschieden, ja.
Ah, Sie meinen also der Hero. Er hat Melanie gerettet und hat sich selbst geopfert.
Genau. Ist doch schön, oder?
Sind wir wieder bei den Amerikanern?
Ja, es kann ja sein, dass es anders ist. Das ist einfach deine amerikanische These.
Nach all diesen Folgen, die wir schon durchgegangen sind, wundert mich das auf jeden Fall nicht. Mhm. Ich habe gerade festgestellt, wir brauchen unbedingt in unserem Team eine Frau.
Definitiv.
Wieso muss ich jetzt alle Frauenstimmen sprechen? Geht ja gar nicht.
Naja. Weil sich das so eingebürgert hat?
Also, Aufruf an unsere Zuhörerinnen. Bitte kommt und helft uns, wir brauchen eine Frauenstimme.
Und Zuhörerinnen ohne das Sternchen, sondern wirklich direkt Frauen angesprochen.
Vielleicht gibt es ja auch Leute irgendwo dazwischen. Also welches Geschlecht das diese Person hat, ist mir eigentlich total egal. Hauptsache, sie hat eine weibliche Stimme, um die weiblichen Stimmen sprechen zu können. Wenn es einen Mann gibt, der ein perfekter Schauspieler ist, der natürlich Frauenstimmen sprechen kann, auch okay.
Mhm, wir sind da offen.
Wollen wir noch kurz das Team durchgehen? Mal viel ist es ja nicht, respektive wir haben nicht viel gefunden. Mhm. Einerseits mal Drehbuch. Philipp Galat und Palomachakuluppi, um Himmels Willen.
Bacciagaluppi.
Das klingt schöner. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das klingt schöner.
Paolo Bacciagaluppi. Ein schwieriger aussprechender Name. Philipp Galat kennen wir mittlerweile, da müssen wir nur noch Schweden sagen, da macht's Crack und dann wissen alle alles. Aber Paolo Bacciagaluppi, es lohnt sich, ihn etwas näher vorzustellen. Er ist 1972 geboren und ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor. Was man nach dem Namen nach auf den ersten Blick nicht erwarten dürfte. Sein Debütroman Biokrieg, englisch The Wind-Up Girl, das ist auch wieder so eine komische Übersetzung, wurde unter anderem mit dem Hugo Award, dem Nebula Award und Compton Croc Award ausgezeichnet.
Haben Sie schon einmal von diesen Awards gehört? Also Hugo Award glaube ich schon mal, aber den Nebula Award und Computon Croc Award, kennen Sie die?
Also Award, das kenne ich.
Das kenne ich auch, aber das ist auch das Einzige, was ich kenne. Naja, also vielleicht sind das ganz spezielle Science-Fiction-Dinge. I don't know.
Was na jetzt kommt, ist wahrscheinlich sogar wichtiger. Sogar das Time Magazine nahm das Werk auf die Liste der 10 besten Bücher im Jahr 2009. 2019 wurde die Sammlung, welche er zusammen mit Tobias S. Buckwell verfasst hat und den Titel The Tangled Lands trug, mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar comic-affin bin, aber nicht so in der Fantasy-Science-Fiction-Welt zu Hause bin. Wahrscheinlich kommen die Nebula, das ist ja ein Sternbild oder ein Nebel, irgend sowas. Ich denke, das kommt alles aus der Science-Fiction.
Klingt auf jeden Fall so, ja. Als ich das gelesen habe, fand ich, man müsste dem wirklich mal nachgehen und das lesen, dieses Buch. The Tangled Lands klingt spannend, auch wenn ich irgendwo befürchte, dass das depressiv ist.
Könnte schon vom Titel her sein, oder? Also die Regie fand ich jetzt wieder spannend.
Jennifer Yu Nielsen. Yu Nielsen wurde 1972 in Südkorea geboren. Als sie 4 Jahre alt wurde, wanderte ihre Eltern in die USA aus. An der California State University machte sie ihren Bachelor of Fine Arts. Für den ersten Teil von Kung Fu Panda bekam sie ihre erste Auszeichnung. Das ist der einzig gute Kung Fu Panda. 2 und 3 fand ich nicht gut. Mhm. Den Annie Award bekam sie dafür. Auch spannend ist ihre Arbeit bei DreamWorks, welche 1998 begann, und sie arbeitete in den Spirit Stallone of the Cinnamon, Sinbad Legend of the Seven Seas, Madagaskar und den ersten Teil eben von Kung Fu Panda. Und da muss ich schon sagen, als ich das gelesen habe, wow, die hat ja überall mitgewirkt bei DreamWorks, alles was irgendwie Rang und Namen hat. Also bei allen Filmen, die irgendwie, ja, die kennt man alle. Und nicht?
Also mir bekannt, oder? Alle Achtung, in einer männerdominierten Filmwelt, vor allem in der Regie und etc., dass sie sich da wirklich einen Namen gemacht hat. Spannende Person.
Der möchte ich auch mal einen trinken gehen oder sowas, einfach um die mal kennenzulernen.
Das Animationsstudio ist Blur.
Haben wir schon x-mal gehört. Tim Miller und so weiter und so fort. Also ja, müssen wir, glaube ich, nichts weiteres dazu sagen.
In den Show Notes haben wir die Links etc. Dann kommen wir zu den Figuren. Detektiv Briggs wird von Nolan North gesprochen. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher. Geboren wurde er 1970 in New Haven, Connecticut. Zu seinen bekanntesten Vertonungen und Sprechrollen sind die Hauptrollen in Videospielen Assassin's Creed und Desmond Miles und Uncharted als Nathan Drake. Ich denke, auch weitere Sachen haben wir dann, die Links haben wir hinterlegt.
Ja, und wir kennen Nolan.
Kennen wir?
Ja, ja. Also er war zum Beispiel dabei bei der Augenzeugin. Da war er Vladimir.
Ah, stimmt, ja.
Und bei der Müllhalde war er Dave Dovorchak.
Das war der Müllhaldenbesitzer.
Ja. Und beides sind ja irgendwo sehr, sehr gute Rollen. Also als ich das gelesen habe, dass das eben auch Nolan North war, der Briggs gespielt hat, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Also weil Nolan North kann viel mehr. Weil Briggs, also jetzt rein stimmlich, war eine schöne Figur, alles zusammen, aber naja, also stimmlich ist er mir jetzt nicht aufgefallen, sagen wir es mal so.
Ja, ist natürlich auch schwierig, als 200-Jähriger wie ein 40-Jähriger zu klingen.
Sie denken, das war die Herausforderung.
Genau. Der deutsche Synchronsprecher finde ich auch ganz spannend. Das Sven Brieger ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Er arbeitet zuerst als Softwareentwickler bei der Lufthansa. Erst 2007 hat er seine ersten Auftritte in verschiedenen Kurzfilmen. Dann hat er 2011 mit Sprechtraining und Schauspielunterricht begonnen. Das würde mir, glaube ich, auch gut zustehen. 2013 hat er die Lufthansa verlassen, um sich seiner neuen Passion, dem Schauspiel und dem Synchronsprecher, zu widmen. Obwohl er erst nach 50-jährig mit der Synchronsprecherkarriere begann, hat er bereits über 1000 Charakteren seine Stimme gegeben. Also das ist ein Arbeitstier.
Eindeutig. Also ja, also mit 50 anzufangen und nachher schon 1000 Rollen hinzulegen, braucht was.
Ja.
Allerdings kennen wir ihn auch schon.
Heute haben wir Flashbacks.
Natürlich hat er Dave Dovarak in Deutsch synchronisiert, also den Besitzer der Müllhalde. Also er war die deutsche Stimme und dort war es super. Er hat auch, und das wird Sie vielleicht ein bisschen frustrieren, beim Seelenfänger hat er die sehr gute Stimme gesprochen bei Flynn, nämlich dieser Dracula.
Mhm.
Das ist nicht wahnsinnig viel Text drin, aber wichtige Rolle drin. Also was, es kam bei uns nicht so an, aber das liegt nicht an Sven.
Aber das muss man auch können. Machen.
Alice war Emily O'Brien, kommt mir irgendwo bekannt vor, haben wir aber noch nichts gefunden. Aber diese Emily O'Brien, die habe ich schon irgendwo schon mal gehört, aber ich weiß nicht wo. Aber vielleicht verwechsel ich sie auch.
Kann man suchen, bis man findet gar nichts.
Ja, Emily O'Brien ist natürlich auch ein Name, der schwierig zu finden ist, weil O'Briens gibt es wie Meier.
Genau, Müller, Keller, Huber.
Naja, die deutsche Stimme war Maria Koschny. Sie ist als Synchronsprecherin in Kinofilmen und Fernsehserien tätig. Ihre Liste mit Sprachrollen ist auch in Wikipedia unglaublich lang. 2012 wurde sie in der Kategorie Best Interpretin für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. 2015 gewann sie den Preis für ihre Lesung der Jugendbuchs Das Jahr, nachdem die Welt stehen blieb. Sie lieh ihre Stimme auch für Videospielen für Lara Croft in Rise of the Tomb Raider. In der deutschen Synchronkartei ist sie mit 1037 Sprachrollen verzeichnet. Also auch ein Profi. Und war auch eine schöne Stimme. Hat mir gefallen.
Genau.
Officer Mantus war Ike Amadi.
Keine Ahnung. Nichts gefunden.
Keine Ahnung, wer das ist, obwohl recht gut ist.
Und auch die deutsche Sprechrolle, Samuel Zekarias.
Haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. Falls wir etwas finden, haben wir es noch in die Shownotes gemacht.
Mhm.
Pentel, also die komische Polizistin. Michelle O. Bonilla.
Michelle C. Bonilla.
Was habe ich denn gesagt? Ah, Entschuldigung, Michelle C. Bonilla. Ja, klar. Bereits im Alter von 10 Jahren studierte sie Musik, Tanz und Schauspiel an der Los Angeles City College und übte sich hauptsächlich in Drama. Sie spielte kleine Rollen in prominenten Filmen wie Star Trek Enterprise oder Jack im Namen der Ehre. Das Multitalent ist auch Produzentin und Drehbuchautorin. Die ganze Aufzählung findet ihr auf der Wikipedia-Liste. Also da steht ganz, ganz, ganz viel drin. Haben wir jetzt nicht drin gemacht. Ist wirklich ein Multitalent, die tut alles Mögliche und Unmögliche.
Was mich noch erstaunt hat, das ist, dass sie keine Hauptrolle irgendwo hat, sondern sie interessiert sich wahrscheinlich mehr so für wirklich alles zu machen, was ihr gerade passt.
Ja, oder sie fühlt sich einfach herausgefordert von speziellen Rollen. Die Star Trek-Rollen, die da drin sind, bin ich nachgegangen und das sind auch relativ kleine Rollen, aber spezielle Rollen. Ja, aber ja, wenn man sieht, was sie alles kann, also die kann ja wirklich einfach alles.
Mhm.
Von Singen, Tanzen, Schauspiel.
Drehbuch, Regie, alles. Die deutsche Sprecherin Carolina Vera hat chilenische Wurzeln. Sie arbeitet als Schauspielerin und Synchronsprecherin in Deutschland. Ihr vielfältiges Schaffen ist auf verschiedenen Links ausführlich beschrieben. Wichtig ist vielleicht, 2006 war sie als neapolitanische Traumfrau von Dustin Hoffmann im Film Das Parfüm zu sehen.
Kennt man diese Rolle, oder?
Kennt man, ja. Sie ist auch eine sehr sympathische Person.
Eine wunderschöne Frau und eine super Schauspielerin. Also dort, wo sie die Frau im Parfüm gespielt hat, also Top-Rolle.
Genau. Dann kommen wir zu der Frau, die wir dann irgendwie nicht verifizieren konnten, wie sie denn wirklich jetzt heißt. Da habe ich jetzt mir die Zähne ausgebissen. Ich habe dann versucht, die nach Wikipedia die Sprechrollen ausfindig zu machen. Irgendetwas stimmt nicht. Da sind plötzlich männliche Synchronsprecher drin. Ich habe es nicht verstanden. Liebe Zuhörer, Zuhörerin, Entschuldigung. Habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt.
Also falls wir noch etwas finden, dann findet ihr das jetzt in den Shownotes. Und wenn da nichts drinsteht, sind wir sehr dankbar um Tipps.
Genau. Also normalerweise kann man, wenn man ein bisschen sucht, kriegt man alles zusammen. Aber irgendwie die Folge, die hat sie in sich.
Ja, ich finde sowieso, die zweite Staffel ist irgendwo viel schlechter dokumentiert als die erste Staffel.
Ja.
Obwohl natürlich die Schauspieler, also die Sprecher und so weiter hochkarätig sind. Ich weiß nicht, wieso, dass das so schlecht dokumentiert wurde.
Vielleicht kommt das noch. Ja, kommen wir zur Wertung des Filmes.
Die Geschichte selbst, die finde ich natürlich, naja, so im ersten Moment hässlich. Also hässlich im Sinn von jetzt nicht schlechte Story, sondern im Sinn bedrückend. Hm? Obwohl natürlich die Frage nach, ja, was passiert eigentlich, wenn die Medizin es schaffen würde, uns unsterblich zu machen? Dann hätten wir natürlich dieses Problem.
Der Überbevölkerung.
Ja, also wie Briggs eben sagt, irgendwann ist die Party einfach voll. Hm? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil wie würden wir dann damit umgehen? Man müsste natürlich wirklich das Kinderkriegen massiv einschränken.
Was wir auch natürlich schon hatten, also China mit ihrer Ein-Kind-Politik.
Ja, finde ich aber nicht ganz vergleichbar. Weil klar finde ich natürlich die Ein-Kind-Politik natürlich schwierig und fragwürdig, obwohl ich natürlich drei Kinder auch sehr fragwürdig finde in der heutigen Weltbevölkerung.
Sind Sie mehr für fünf?
Nee, alles über drei geht gar nicht. Aber dafür können ja die Kinder nichts, sondern die Eltern. Und wenn man zum blöd ist, um Gummi zu kaufen, dann weiß ich auch nicht. Sollte man auch keine Kinder haben. Aber anyway, um das geht's glaube ich gar nicht, sondern die Frage ist natürlich, keine Kinder zu haben. Weil ich denke mir, das ist so ein Urinstinkt. Ich kann das nachvollziehen, dass das gerade in jüngerem Alter, so um die 30 oder sowas, dass das schon ein Riesenbedürfnis ist. Und ob man das verbieten kann, finde ich schon eine philosophisch interessante Frage. Also von dem her finde ich den Background des Filmes eigentlich sehr spannend. Also ich habe mich so in den letzten Tagen öfters gefragt, wie könnte so etwas aussehen oder wie könnte man die Leute auch positiv motivieren, keine Kinder zu kriegen.
Ja, aber gratis Ticket für Partys und gratis Drinks.
Das funktioniert bei den Impfungen ja auch nicht.
Gut, aber Impfung kriegen und Kinder kriegen, noch kleinen Unterschied.
Eben philosophisch gesehen eine spannende Frage. Auch die Auseinandersetzung von Briggs, dass er eben doch noch Mensch ist irgendwo, finde ich spannend. Allerdings nehme ich ihm das Ganze nicht ganz ab. Also eben das mit dem grünen Kino oder so irgendwie, dass das jetzt der Auslöser sein sollte. Aber sonst funktioniert die Story nicht. Aber okay, gezeichnet finde ich das Ganze wunderschön. Also mir gefällt dieser Stil auch, wenn Sie wahrscheinlich finden, das ist surrealistisch gezeichnet. Also man hat ja öfters Großaufnahmen von den Gesichtern und die sind wirklich sehr schön gemacht. Auch die ganze Atmosphäre, diese trübe, angstvolle, depressive Atmosphäre finde ich wunderschön getroffen. Ich gebe ein Fast-Daumen hoch.
Fast-Daumen hoch?
Ja. Also wenn ich so sehe, für was ich sonst Daumen hoch gebe, muss ich sagen, da gibt's schon ein paar Abstriche. Also in die Top-Liga geht er nicht. Aber ich kann auch nicht sagen, Daumen Mitte. Also für das ist es zu gut. Darum ein fast Daumen hoch.
Aber wir haben auch schon klassifiziert mit zwei Daumen hoch und...
Gut, dann ein Daumen hoch und einer quer.
Es ist sehr realistisch gezeichnet, aber für einmal hat es mich nicht gestört. Ja, in den Gesichtern so viel ausgedrückt, dass die ganzen Emotionen rübergebracht, dass ich da eigentlich fantastisch umgesetzt. Es ist kein Comic mehr, es ist mehr ein gezeichneter Film, aber perfekt gemacht. Die Lösung, die der Detektiv Briggs vollziehen muss, ist heavy. Es rüttelt mich auf, es bewegt mich. Und dennoch ist die Frage, ja, was immer wieder kommt, was machen wir mit der Überbevölkerung? Wo geht's hin? Was passiert, wenn wir zu wenig Elektrizität haben, zu wenig Nahrungsmittel oder das ungleich verteilt ist und. Also Sie schauen mir da teilnahmslos zu, wie auf einem anderen Kontinent Kinder einfach verhungern, oder sind so wirklich so Fragen? Und für mich ist ganz klar ein Daumen hoch. Ich finde, das lohnt sich, mit dem Thema zu beschäftigen. Hat einiges angestoßen. Der grüne Dino, ja, der kommt halt immer wieder vor. Deshalb nicht zwei Daumen hoch, aber eine.
Also vielleicht sollten wir diesen Film einfach auch mit einem grünen Dino auszeichnen.
Das wäre eine Idee. Machen wir. Ich gehe morgen in den Spielzeugladen, hole mir einen und bringe ihm den. Ja, das so wie zum Film. Jetzt noch zum Comic. Ich habe diesmal einen Comic ausgewählt, der vom Sinn her ähnlich ist. Also es ist ein Detektiv, der gerät zwischen die Fronten, ist auch so die Fronten von Detektiv Briggs, was er innerlich hat, gerät er äußerlich und rettet ein Mädchen. Der Comic ist wunderbar gezeichnet. Er ist teilweise sehr realistisch gezeichnet. Allerdings haben die Personen und Figuren immer Tierköpfe. Also die haben keine menschlichen Köpfe, sind zwar Menschen, aber alles mit Tierköpfen dargestellt, in den verschiedenen Charakteren. Das habe ich jetzt extra so ausgewählt, passt irgendwie noch in die Handlung und zum Realismus des Filmes. Das Surrealistische, die Köpfe der Figuren als surrealistische Gegenstück. Blackset ist eine Serie von 5 Bänden. Den Band, den ich vorstelle und jetzt auch angetönt haben in der unwirklichen Welt. Auch hier die Analogie zu der regnischen Welt. Hier ist es eine arktische Eiswelt. Heißt auch Arctic Nation. Ist 56 Seiten stark. Erschienen 2003. ISBN-Nummer, Originaltitel, Herkunftsland, die Zeichner, die findet ihr alle in den Shownotes. Auch den Wikipedia-Eintrag. Die Blackset-Serie lässt sich im Comicladen immer noch kaufen. Auch neu, also nicht nur als Okkasion. Lohnt sich mal anzugucken. Also wer ein bisschen auf eine gehobenere, feiner gezeichnete zwischen Real- und Surreal-Comics mal Einstieg möchte, kann sich das gerne ansehen. Ich empfehle es.
Klingt spannend, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, gut. Und im nächsten Mal gehen wir einem ganz komischen Rätsel nach.
Mhm.
Snow in der Wüste, was ja nicht sein kann.
Werden wir sehen. Könnte ja eventuell über ein Kokainkartell vielleicht.
Das wollte ich jetzt nicht aussprechen als Cliffhanger.
Nicht?
Mein Gedanken war natürlich auch sofort da in dieser Richtung. Aber wir haben heute ja schon über Drogen gesprochen. Also die Leute haben ja langsam das Gefühl, das sind einfach zwei komische Junkies, die ins Mikrofon sprechen. Das ist nicht so.
Ich glaube, Snow in der Wüste hat wenig mit Drogen zu tun.
Lassen wir uns überraschen.
Genau. Außer wir haben eine spezielle Form von Klimaveränderung.
Denken Sie, es ist schon so schlimm, dass es in der Wüste schneit? Ja gut, ist Science Fiction, okay, also...
Ja, warum nicht?
Also das würde mich jetzt schon deprimieren, wenn die Geschichtsschreiber jetzt schon anfangen würde mit Schneestürmen in der Wüste.
Mhm.
Da sollen Sie doch noch irgendwo bitte noch 10 Jahre warten, bevor Sie damit anfangen, dann passt's.
Gut, ich habe letztens im Tessin auch ein Eichhörnchen auf einer Palme gesehen, also... Und ich habe nichts genommen, wirklich nichts. Herr Lütti, dann lege ich mich mal unter die Palme.
Und genießen den Schnee in der Wüste.
Das heißt, nächstes Mal zuschalten und wissen, hören, staunen, was denn Snow in der Wüste wirklich bedeutet.
Dann wünsche ich eine gute Nacht.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals und auf Wiederhören.
Tschüss.